viele Engel, noch mehr Rosen und dazu reichlich Herz und Gefühl. Das macht Rainer Maria Rilke auch heute noch zu einem der populärsten Dichter der deutschen Sprache. Wer seine Gedichte liest, entdeckt seine eigene Welt. Das ist zugleich wunderbar, kann aber auch den Blick auf die Absichten des Lyrikers verstellen. Die versucht nun der Germanist Christoph König aufzuspüren. Ein einziges Gedicht stellt er ins Zentrum seines neuen Buches »O komm und geh«. Und bevor wir Ihnen den Band vorstellen wollen, liest Augustin Jack die Verse.
»O komm und geh, du, fast noch Kind, ergänze für einen Augenblick die Tanzfigur zum reinen Sternbild einer jener Tänze, darin wir die dumpf ordnende Natur vergänglich übertreffen. Denn sie regte sich völlig hörend nur, da Orpheus sang. Du warst noch die von damals her Bewegte und leicht befremdet, wenn ein Baum sich lang besann, mit dir nach dem Gehör zu gehen. Du wusstest noch die Stelle, wo die Leier sich tönend hob, die unerhörte Mitte. Für sie versuchtest du die schönen Schritte und hofftest, einmal zu der heilen Feier des Freundes Gang und Antlitz hinzudrehen.
Eine Fotografie der Tänzerin Vera Ukama Knob sehen wir auf dem Titelbild. Das Mädchen starb 19-jährig an Leukämie. Ihr widmete Rilke den Zyklus seiner 44 Sonette an Orpheus. Christoph König, gebürtiger Bregenzer und nach Professuren in Marbach, Paris und den USA, heute an der Universität Osnabrück, unterzieht diese Sonette einer skeptischen Lektüre. Dabei geht es im Zentrum um einen Begriff, der heute ganz leer und ganz auf die Aneignung von technischen Fähigkeiten zugespitzt erscheint, den Begriff der Bildung.
Der Begriff der Bildung wird um 1800 im Gespräch zwischen Dichtern und Philologen geschaffen, von Goethe, Wilhelm von Humboldt und deren Freunden. Der Begriff hat also ursprünglich eine klare philosophische und vor allem literarische Bedeutung. Es lohnt angesichts des Stimmengewirrs im heutigen Bildungsdiskurs an diesen literarisch-philosophischen Ursprung zu erinnern. Bildung meinte ein Vermögen, Individuen zu schaffen, und zwar auf eine Weise, die das Miteinander dieser Individuen mit einbezieht. Bildung hieß, mit anderen Worten, die ständige Konstruktion individueller Ganzheiten, bis ins Kleinste.
Soweit ein Zitat aus dem Text von Christoph König. Der Autor meint:
Die Sonette an Orpheus sind doppelt gewidmet. Zum einen an Orpheus, also an den großen antiken Dichter Gott, und in einem zweiten Untertitel als Grabmal für Vera Ukama Knob, um ihr als Tänzerin ein Denkmal zu setzen. Und im Gedicht »O komm und geh«, das ist das vorletzte des zweiten Zyklus, tritt diese Tänzerin auf, und indem sie auftritt, versucht sie oder soll sie den Sängergott ansprechen, anreden durch ihre Tanzschritte. Und auf diese Weise kommen wichtige Grundgedanken des Gedichtzyklus in diesem Gedicht zusammen.
Sie haben die doppelte Widmung angesprochen an Orpheus, das heißt, das lyrische Ich ist nicht Orpheus, sondern Orpheus wird gesucht.
Ganz richtig, die Sonette faszinieren deshalb, weil sie im Grunde genommen eine Erkenntnisfrage stellen. Hier spricht ein Dichter, lange Zeit nachdem Orpheus aufgetreten war, in der Sehnsucht nach diesem Dichtervorbild, dem Gott aller Dichter, im Wissen, dass eben diese große, auch zeitliche Entfernung dazwischen liegt, und er stellt sich die Frage, wie kann ich Gedichte schreiben, um diesen Orpheus zu erreichen? Also eine erkenntniskritische Frage durchzieht diesen ganzen Gedichtzyklus. Rilke verwendet verschiedene experimentelle Situationen, um diese Frage immer wieder neu zu klären. Er setzt Medien ein, Tiere, Mädchen, Früchte oder eben auch Tänzerinnen, die die Aufgabe übernehmen, die die Dichter nicht mehr erfüllen können. Indem sie tanzen, wird ein Moment oder soll ein Moment geschaffen werden, in dem Orpheus wie eine Epiphanie auftaucht.
Das hieße aber doch dem antiken Mythos zu widersprechen. Dort ist Orpheus die Gestalt, der die Steine zum Weinen bringt, um das populärste Bild herauszunehmen. Dieses Vertrauen in die Sprache hat Rilke demnach nicht.
Rilke entwickelt seine eigene Sprache, um ein Vertrauen, das er tatsächlich in die Alltagssprache nicht mehr hat, wiederzugewinnen. Es ist eine eigene Dichtersprache. Und er markiert aber genau und ausdrücklich die Distanz zu einer Sprache von Orpheus oder einem Gesang, einem Singen von Orpheus, das niemandem mehr zugänglich ist. Es ist also eine, auch in der Sprache gewissermaßen, eine experimentelle Situation gegeben. Darauf kann man nicht genug den Akzent legen, weil die bisherige Lektüre dieser Sonette an Orpheus davon ausging, dass die Gedichte selbst in der Lage sind, dieses Orphische zu erreichen. Ich möchte dagegen betonen, dass die Reflexion auf die Möglichkeiten, auf die Bedingungen der Möglichkeiten, überhaupt mit Orpheus in Verbindung zu treten, das Merkmal dieser Gedichte darstellt.
Sie verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff Erkenntnisgefühle. Was ist damit gemeint?
Rilkes Gedichte leben von der Spannung zwischen einer unglaublichen Popularität. Rilke ist der bekannteste deutschsprachige Dichter weltweit, viel bekannter etwa als Goethe, gelesen von allen Bevölkerungsschichten, in allen Kulturen. Wenn man in etwa nach China sieht und die Fülle der Übersetzungen sich vor Augen führt, dann hat man den Eindruck, Rilke ist ein chinesischer Dichter, also eine unglaubliche Popularität und aber auf der anderen Seite eine Schwierigkeit in der Formulierung, in der Konstruktion der Gedichte, die auch ihresgleichen sucht. Also es gibt eine Art Popularitätsparadox. Und meine Vermutung besteht darin, dass diese Erkenntnisgefühle in den Lesern sich einstellen, weil sie begeistert sind von der Erkenntnisaktivität, von der Rationalität, die die Gedichte ihnen abfordern, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sein müssen. Also eine Rationalität, die von den Gedichten ausgeht und die sich gewissermaßen als Grundstruktur des Gefühlslebens herausstellt, die diese Gedichte auslösen.
Wenn Sie mir einen Vergleich gestatten, der Maler Amedeo Modigliani wird von der Kunstkritik geschätzt, aber nicht besonders in den Mittelpunkt gestellt. Junge Menschen dagegen scheinen ihn sehr zu lieben, hängen ihn als Posters in ihre Teenagerzimmer. Möglicherweise liegt das daran, dass er den Zustand der Verliebtheit malen konnte und dass das keine Rolle spielt in der Kunstkritik. Könnte es sich mit Rilke ähnlich verhalten?
Es ist ganz auffällig, dass Rilkes Popularität begann bei den Frauen seiner Zeit. Die Frauen schrieben ihm, sie versuchten, mit ihm in Kontakt zu treten. Er schrieb zurück und er begann mit den Briefen, die sie ihm schickten und dem Gefühlsmaterial, mit dem Material, das voller Traumata war, voller Leiden der Frauen der Zeit, zu arbeiten und hat ihnen dann seine Sprache als Lösung angeboten. Das war eine Sprache, die anbot, diesen Schmerzen, die ganz konkret und real waren, eine Form zu geben. Insofern zeigt sich im Verhältnis zu den Frauen der Zeit exemplarisch, wie Rilke zu seinen Lesern ein Verhältnis aufbauen kann.
Sie gliedern das Buch in sogenannte Lektüreporträts. Was bedeutet jetzt das genau?
Lektüreporträts sind Porträts von großen Rilke-Lesern, die gewissermaßen meine Gesprächspartner sind. Und indem ich deren Leseprinzipien untersuche, kann ich mich selbst in die Lage versetzen, meine eigenen Prinzipien zu überdenken und auch in einen produktiven Gegensatz zu diesen vorgegebenen und oft sehr einflussreichen Lektüren zu treten. Ich spreche über große Autoren wie Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein, über Dichter, die auch sehr aufschlussreich Rilke gelesen haben, wie Günter Eich oder Paul Celan. Und ich spreche natürlich auch über Fachkollegen, wenn ich so sagen darf, über den Schweizer Germanisten Walter Muschk etwa oder über den sehr einflussreichen Rilke-Forscher Ulrich Fülleborn.
Das sind jetzt sehr differierende Denker. Gibt es in diesem weiten Feld Ihre eigene Position und eine Nähe zu bestimmten Interpreten?
Ich habe meine eigenen Helden. Einen dieser Helden habe ich genannt, das ist Walter Muschk, der durch seine tragische Literaturgeschichte ein großartiges Buch vorgelegt hat, ganz quer zu der langweiligen geistesgeschichtlichen Literaturwissenschaft seiner Zeit, eine Literaturgeschichte des Zorns über eine Literatur, die zu seiner Zeit ins Epigonale sich herabbegeben hat. Ein anderer Held ist Paul Hoffmann. Paul Hoffmann ist bekannt geworden durch sein großes Buch über den europäischen Symbolismus. Er hat die Vorstellung einer künstlichen Literatur, die aus Frankreich kam, in die deutsche Diskussion eingeführt. Und die Künstlichkeit spielt ja eine ganz große Rolle in meiner eigenen Gedichtauffassung. Paul Hoffmann ist 1938 daran gehindert worden, bei Josef Nadler weiter zu studieren. Die Familie musste aufgrund der jüdischen Herkunft nach Neuseeland emigrieren. Von Neuseeland aus, wo er lange Zeit als Farmer tätig war, ist er wieder zurück nach Wien, hat dort sein Studium abgeschlossen, dann wiederum eine Stelle angetreten in Neuseeland und erst 1970 wurde er auf eine Professur nach Tübingen berufen. Das Besondere an diesem Lebensgang ist die Wirkung. Die Wirkung besteht darin, dass das Hin und Her zwischen den Ländern, den Sprachen, den Kulturen eine Art Reinigung seines Denkens stattgefunden hat. Eine große Abstraktion wurde ihm möglich, die ihm einen freien Blick auf die große Künstlichkeit der Gedichte Rilkes ermöglichte.
Ich kann mir auch einen Zusammenhang zu Rilke vorstellen, weil dort abstrakter wie Engel, Herz und so weiter eine tragende Rolle spielen. Nur wie lädt er diese abstrakten Begriffe mit Bedeutung auf? Wie sieht also bei ihm der schöpferische Prozess aus?
Der schöpferische Prozess besteht vielleicht aus zwei Vorgängen, die zu einem einzigen Vorgang verschmelzen. Einerseits bildet sich eine Sprache aus in der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die er in seiner Zeit macht. Ich sprach bereits von der großen Empathie für die Leiden der Frauen um 1900. In dieser Auseinandersetzung entwickelte er seine eigene Sprache und diese Dichtersprache, die vor allem in der Korrespondenz mit den Frauen greifbar wird, diese Dichtersprache wird in den Gedichten neu aufgegriffen, aber so, dass die Wörter sich selbst auf eine sehr radikale Weise zu erklären beginnen. Sodass, wenn man das Wort Rose hat, in den Gedichten Rilkes es keineswegs mehr um die Rose handelt, die in unserem Garten blüht, oder wenn man von Kind spricht, ist es nicht mehr das Kind, das spielt, sondern diese Begriffe bekommen durch die sehr strenge grammatische Fügung, in die sie treten in den Gedichten, eine neue Bedeutung, sodass die Rose die Bedeutung Gedicht oder Poesie bekommt und Kind zu dem Inbegriff einer strengen poetischen Freiheit wird.
O komm und geh, du, fast noch Kind, ergänze für einen Augenblick die Tanzfigur zum reinen Sternbild einer jener Tänze, darin wir die dumpf ordnende Natur vergänglich übertreffen.
Noch einmal Verse von Rainer Maria Rilke, die jetzt vielleicht etwas weniger dunkel erscheinen. Ingrid Bertel hat den Beitrag gestaltet. Christoph Königs skeptische Lektüre der Sonette an Orpheus ist unter dem Titel O komm und geh im Verlag Wallstein erschienen. Der Autor präsentiert sein Buch am 16. Juni im Literaturarchiv Marbach. Zu diesem Anlass hat der Künstler Paul Renner das großformatige Gemälde Orpheum geschaffen und wird ein dreigängiges Menü als Reise zu den Eingängen des Hades komponieren.